Episode 145 IT Outsourcing Teil 2 Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich nochmal Tatjana Gratzkaya bei mir im Podcastgespräch. Wir hatten schon eine Episode, da ging es um IT-Outsourcing, um den Beginn von Outsourcing, um die Entscheidung. Tatjana ist Unternehmensberaterin in dem Umfeld. Hallo Tatjana.
Hallo Götz, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, prima. Bevor ich nochmal einen kurzen Rückblick mache auf die erste Episode, sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir als Person.
Ja, gerne. Ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin, arbeite seit 5 Jahren als Unternehmensberaterin und fokussiere mich auf Prozessoptimierung mit Hilfe von IT. Auch Themen wie digitale Transformation und IT-Strategie sind meine Schwerpunkte und ich helfe meinen Kunden dabei, IT effektiv einzusetzen, um dadurch Potenziale zu erkennen und auszunutzen.
Ja, in der ersten Episode 126, wenn ich es richtig im Kopf habe, da hatten wir uns ja unterhalten, was man am Anfang, wenn man sich mal für eine Outsourcing von Entwicklung vor allen Dingen entschieden hat, was man da alles beachten sollte, welches Unternehmen man auswählt, welchen Outsourcer, wer einen da unterstützt. Und jetzt heute wollen wir uns ja unterhalten über die Themen während der Entwicklung. Das heißt, da hat natürlich unter Umständen jetzt das eine oder andere Unternehmen, das outsourced, hat seine klassische Projektumgebung. Wir haben verschiedene Formen der Outsourcing-Verträge. Vielleicht steigt man damit ein, wie ich in einer klassischen Projektumgebung Outsourcing mache.
Das kommt darauf an, in welchem Umfang ausgesourced wird. Mhm. Wenn es eine komplette Softwarelösung ausgelagert wird, dann braucht der Kunde sich lediglich um nichts weiteres zu kümmern. Das heißt, der Kunde kann sich mit dem Dienstleister in Verbindung setzen, um dann in regelmäßigen Abständen den Status abzuholen. Aber die Entwicklung passiert dann komplett unabhängig von dem Kunden bei dem Dienstleister. Mhm. Es gibt auch andere Outsourcing-Formen. Zum Beispiel, wenn ein Software-Modul outgesourced wird oder eine Software-Komponente, die durch einen bestimmten Zusammenhang zu den anderen Kundenprodukten hat. In dem Fall ist es nicht möglich, den outgesourcten Teil komplett von dem anderen Geschäft abzugrenzen. In dem Fall wird auch eine bestimmte Projektaufstellung, nennen wir sie mal so, benötigt, um die Kollegen, die dann beim Dienstleister arbeiten, mit den Kollegen, die beim Kunden an anderen Projekten arbeiten, zusammen zu vernetzen, damit sie sich über relevante Themen austauschen können.
Das heißt, ich muss mir als outsourcendes Unternehmen aber im Grunde schon vor der Vergabe im Klaren sein, habe ich denn eigentlich einen klassischen reinen Dienstvertrag, wo ich also nur eine Leistung einkaufe, oder habe ich einen Werkvertrag, einen reinen Werkvertrag, wo ich ein Ergebnis kaufe? Oder ich habe eben, wie du es schon angedeutet hast, ich habe auch irgendwo Mischformen. Ist das so richtig?
Genau, es ist sehr wichtig, damit man auch die Ergebnisse, die man erwartet hat, erzählen kann.
Ich denke jetzt gerade, die Mischformen sind wahrscheinlich besonders spannend. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen vertiefen.
Ja, bei den Mischformen geht es darum, dass ein Produkt ausgesetzt wird aus einem bestimmten Grund, sei es Kostenersparnisse oder sei es Expertise, die nicht im Haus vorhanden ist. Allerdings, dieses Produkt hat auch ein benachbartes Produkt, nennen wir es mal so, mhm. das dann wiederum im Haus entwickelt wird. Und bei der Form kommen dann Fragen, wir arbeiten im vernetzten Team, ganz präsent vor Augen und weitere Themen, die dann bei solchen Mischformen sehr relevant sind.
Was ergibt sich denn da jetzt für das Outsourcende, also für das beauftragende Unternehmen? Auf was sollten die besonders achten?
Es gibt unterschiedliche Aspekte. Ein Aspekt ist das Thema Know-how. Bei diesem eng vernetzten Arbeiten besteht natürlich ganz viel Synergie auf einer Seite, weil die Expertise von dem Dienstleister die Expertise von dem Kunden trifft. Auf andere Seite besteht auch die Gefahr, dass das Know-how nicht mehr im Haus behalten werden kann, sondern der Dienstleister das Know-how sozusagen übernimmt und auch dadurch eine Konkurrenz darstellen wird zu dem Kunden.
Jetzt hatte ich das vorhin zum Einstieg klassische Projektumgebung genannt. Jetzt haben wir ja so ein Thema, was im Grunde schon seit ein paar Jahren in aller Munde ist, nämlich das Thema agile Projektumgebungen, agiles Projektmanagement. Was würdest du sagen, gibt es da Unterschiede für beide Seiten? Und wiederum, wenn ja, auf was sollte man dann achten?
Aus meiner Sicht beim Thema Outsourcing ist das Thema agile Entwicklung ein ganz kritisches Thema. Das resultiert daraus, dass agiles Vorgehen an sich als Voraussetzung selbst organisierende Teams hat. Das heißt, beim agilen Vorgehen muss das Team erstens eine ganz hohe Motivation haben an der Qualität des Ergebnisses, damit etwas Kreatives im Laufe eines Sprints entstehen kann. Zweitens muss das Team auch Verständnis davon haben, was genau jetzt erwartet wird. Und drittens muss das agile Team auch Unterstützung von dem Scrum Master haben, damit das Team sich komplett auf die Umsetzung fokussieren kann und nicht mit den organisatorischen Fragen beschäftigt ist. Und ein weiterer Moment ist, bei dem agilen Vorgehen beschäftigt sich das Team damit, in jedem Sprint ein Inkrement zu liefern. Das heißt, es wird ein abgeschlossenes Produkt geliefert, aber das ist eben kein fertiges Produkt, weil der Sinn von Scrum, vom agilen Vorgehen, ist, dass das Produkt sich eben im Laufe der Entwicklung noch ändern kann. Mhm. Und wenn wir beim Thema Outsourcing sind, dann widerspricht so klassisches Outsourcing ein bisschen dem Paradigmen von Scrum. Das heißt, wenn ich als Kunde bereits weiß, was ich am Ende haben möchte und meine komplette Anforderungen in bestimmten Dokumenten runtergeschrieben habe, dann bleibt für das agile Entwicklungsteam nicht viel Raum übrig, um ihre Kreativität einzusetzen.
Kann man das so zusammenfassen, wenn ich eher ein einen Vertrag, einen Werksvertrag habe, dann werde ich eher eine klassische Umgebung haben. Wenn ich eher einen Dienstvertrag habe und eine enge Verzahnung, dass ich dann eher auf agile Konzepte setze?
Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, weil ich dann je nachdem, was für Produkte ich outsource, auch unterschiedliche Arbeitsmodelle nehmen kann. Und wenn wir jetzt bei diesem Dienstvertrag sind, dieser Dienstvertrag ist ein ganz guter Fall, ein Fall, der sich ganz gut für die agile Entwicklung eignet, weil nämlich in dem Fall ist es tatsächlich möglich, dass das Team dann in diesen regelmäßigen, das Entwicklungsteam in den regelmäßigen Sprints das Produkt Schritt für Schritt entwickelt und die Anforderungen, die vom Kunden im Laufe der Entwicklung kommen, eingearbeitet werden.
Wenn wir da jetzt nochmal den Bogen auf die erste Episode schlagen, kann man dann auch so weit gehen zu sagen, wenn ich agil arbeiten möchte, werde ich eher Nearshore oder On-Site Outsourcing machen?
Das wäre in Theorie eine Frage, die ich mit Ja beantworten würde. Aus meiner Berufspraxis sage ich aber, das wird nicht immer Nearshore oder Onshore ausgesourced. Es gibt immer wieder Projekte, die nach Offshore outgesourced werden und für mich bedeutet das, dass auch in der Situation Offshore eine Alternative wäre, unter der Voraussetzung, dass es einen Teammitglied oder einen Ansprechpartner seitens des Dienstleisters gibt, der entweder im Inland oder im Nearshore sich befindet und auch Fragen des Kunden beantworten kann und als sozusagen ein Ansprechpartner zwischen dem Kunden und dem Team im Offshore gilt.
So eine Art Schnittstellenfunktion.
Genau.
Okay, spannend. Das heißt, auch wenn wir uns jetzt gerade schon über die Durchführungsphase unterhalten, glaube ich, ist aber wichtig, da fast nochmal einen Schritt auf die vorangegangene Episode zurückzugehen. Das heißt, ich muss mir im Grunde schon auch bei der Beauftragung darüber im Klaren sein, was ich denn machen möchte im Sinne von Organisationsform und wahrscheinlich doch auch danach dann meinen Dienstleister auswählen.
Ja, ist es auch wichtig für den Kunden zu verstehen, inwiefern das Wissen über die Lösung sich noch verändern wird im Laufe der Zeit. Zum Beispiel, wenn der Kunde sich eine ganz innovative Softwarelösung ausgedacht hat und er hat eine erste Marktanalyse durchgeführt, erste Einschätzungen und so weiter. Das heißt, ein erster Entwurf ist entstanden und ist bereit, um übergeben zu werden in die Umsetzung. Bei so einem Projekt ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass im Laufe der Zeit sich weitere Anforderungen ergeben, dass die Lösung angepasst werden muss, einfach weil die erste Einschätzung eventuell nicht vollständig war oder einfach neue Informationen dazu gekommen sind und so weiter. Allerdings, wenn wir ein Projekt haben, das bereits läuft, zum Beispiel ein Projekt, das auf Basis von einem sehr ähnlichen Projekt umgesetzt wird oder ein Projekt, das bei dem die Umsetzung bereits angefangen hat oder bereits abgeschlossen ist und der Kunde will einfach eine Folgeversion von diesem Produkt entwickeln lassen. Bei dem Projekt ist es schon wahrscheinlicher, dass die Anforderungen ganz am Anfang des Outsourcing schon sehr präzise und vollständig definiert werden können und nicht mehr großartig angepasst werden müssen. Das heißt, bei den zwei Projekten wird die Entscheidung dann unterschiedlich, welche Organisationsform man braucht.
Jetzt möchte ich noch einen Punkt beleuchten. Jetzt hat ja ein Unternehmen, das eben was outsourcen wird, es hat ja vermutlich, wenn es nicht komplett nur als Werkvertrag outsourcen will, dann hat es ja einen Entwicklungsprozess, einen Produktentstehungsprozess. Was würdest du sagen, inwieweit muss ich diesen Prozess anpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel das allererste Mal outsource?
Reden wir jetzt über Softwareentwicklung oder eher über Design Thinking Prozess, in dem eine Idee, was Software angeht, überhaupt entsteht?
Gerne erstmal nur den Entwicklungsprozess an sich. Und wir können aber durchaus nachher auch noch das Design Thinking tangieren.
Wenn wir jetzt über einen Entwicklungsprozess reden, dann ist die Antwort auf die Frage, abhängig davon, was für eine Organisationsform wir haben. Wenn wir ein komplettes Produkt outsourcen, dann ist es überhaupt nicht relevant, was für einen Entwicklungsprozess der Kunde in seinem Unternehmen hat, weil der Kunde lagert ja eine komplette Lösung aus, die Entwicklung einer kompletten Lösung aus, und das sollte dem Dienstleister überlassen werden, in welchem Prozess diese Lösung entwickelt wird. Der Kunde von seiner Seite sollte darauf achten, dass die Punkte, die wir in der ersten Folge besprochen haben, unter anderem, wie wird Qualität gewährleistet, wie wird die Kommunikation ablaufen und so weiter, dass der Kunde diese Punkte berücksichtigt, aber erstmal seinen Entwicklungsprozess nicht anpasst. Wenn wir aber über ein Projekt reden, wo nicht eine komplette Lösung outgesourced wird, sondern bestimmte mit anderen Lösungen zusammenhängende Komponente. In dem Fall ist es wichtig, dass der Entwicklungsprozess im bestimmten Einklang mit dem Entwicklungsprozess des Dienstleisters steht. Das heißt, der Entwicklungsprozess vom Kunden muss nicht unbedingt angepasst werden. Eventuell muss der Entwicklungsprozess vom Dienstleister angepasst werden. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass es Schnittstellen zwischen diesen Prozessen gibt, dass sie auch allen Beteiligten klar sind und dass jeder Beteiligte weiß, wie wird die Art und Weise, wie man jetzt entwickelt, sich durch das Outsourcing ändern.
Jetzt haben wir über einen Punkt noch gar nicht gesprochen. Ich glaube aber, dass der grundsätzlich wichtig ist, egal ob ich outsource oder nicht, und wahrscheinlich sogar dann eben bei outgesourcten Punkten noch wichtiger ist, nämlich der Nutzer. Es gibt ja diesen schönen Spruch, es wäre alles halb so schlimm, wenn es den Benutzer nicht gäbe, der also nachher eine Software dann einsetzen will. Ich könnte mir vorstellen, und habe auch so die ein oder andere Erfahrung da schon gemacht, dass ich da natürlich bei outgesourcten IT-Entwicklungen nochmal eine Herausforderung habe. Was ist da so deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist, dass das Thema, wie die Lösung bei den Nutzern ankommt, ist eine große Herausforderung, aber das ist eine Herausforderung für den Kunden, nicht für den Dienstleister. Vor allem, weil der Dienstleister oft kein ausreichendes Wissen über den Nutzer hat. Das heißt, wenn nur die technische Lösung ausgesourced wird, manchmal weiß der Dienstleister überhaupt nicht, für welchen Nutzer diese Lösung jetzt entwickelt wird. Also manchmal kann der Dienstleister sich ausdenken, wenn wir jetzt über ein Produkt reden, das klar und verständlich ist. Zum Beispiel, dass es eine Webseite für bestimmte Produkte, verkauft bestimmte Produkte. Mhm. Aber wenn es um eine hochkomplexe technische Software geht, da kann der Dienstleister eventuell nicht vorstellen, was die Zielgruppe ist, was der Nutzer erwartet. Das heißt, der Dienstleister kann ohne diesen Fachwissen nicht die Empfehlungen geben, um die Funktionalität und das Design von der Lösung zu verbessern. Und das wiederum bedeutet, dass die Lösung wird in der Form umgesetzt, in der der Kunde es ausgedacht hat, spezifiziert hat. Und wenn bei diesem Design oder bei dieser Spezifikation es Lücken gab oder eine Lösungen, die jetzt vom Nutzern nicht so gut, bei den Nutzern nicht so gut ankommen, dann werden solche Fehler, nennen wir sie mal so, auch bei der Umsetzung nicht korrigiert, weil sie vom Dienstleister nicht als solche Fehler wahrgenommen werden.
Ja, ein bisschen flapsig ausgedrückt, kann man ja fast sagen, dann sind die Probleme schon fast vorprogrammiert. Das heißt, ich muss hier als outsourcendes Unternehmen mir viele Gedanken machen. Gedanken, die ich möglicherweise bei einem Inhouse-Projekt so nicht habe, zumindest nicht in der Prägnanz, oder?
Das ist richtig. Der Kunde kann allerdings diese Schwäche auch zu seinen Nutzern umwandeln, indem dass der Kunde den Dienstleister so auswählt, dass der Dienstleister auch Fachwissen zu diesem bestimmten, zu dieser bestimmten Nutzergruppe hat.
Das heißt, die Dinge greifen da eben dann doch recht stark ineinander und ich muss mir da früh schon Gedanken machen, schon bei der Auswahl, vor der Auswahl des Dienstleisters.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn der Kunde der Meinung ist, dass nicht nur die technische Unterstützung benötigt wird, sondern auch fachliche Unterstützung im Sinne von Empfehlungen, muss der Kunde sich früh Gedanken darüber zu machen, welche Dienstleister kann auch den benötigten Fachwissen bringen. Zum Beispiel, wenn ein deutscher Kunde eine Softwarelösung sich ausgedacht hat, die dann nicht nur in Deutschland zur Verfügung gestellt werden soll, sondern auch in anderen Ländern, dann ist es durchaus sinnvoll, einen Dienstleister fürs Outsourcing zu nehmen, der sich in einem der Länder befindet, für die die Software in Zukunft auch gelten soll. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Dienstleister tatsächlich sinnvolle Ergänzungen auch zur Funktionalität mit einbringen kann. Aber in dem Fall ist es immerhin sehr wichtig, dass der Umfang der Unterstützung auch im Outsourcing-Vertrag definiert ist, weil ein klassischer Outsourcing-Vertrag ist dann ein Vertrag, der die technischen Aspekte behandelt und keine fachliche.
Jetzt möchte ich so ein bisschen, wir haben schon zwei Drittel etwa überschritten, jetzt möchte ich so ein bisschen auch in den Abschluss reinkommen, was eben das Outsourcing an sich angeht, also Projektabschluss, Handover, Einstieg in die Nutzungsphase, dann, du hattest ja noch so einen Punkt in der ersten Episode, wie Wartung, wie Wissenstransfer. Sag mal dazu noch ein paar Punkte, auf was man denn achten sollte.
Ja, bei dem Outsourcing-Projekt ist die Abschlussphase schon sehr ähnlich der Abschlussphase bei dem Inhouse-Projekt. Hier gibt's auch, aber auch Unterschiede. Ein großer Unterschied ist, dass die Abnahme von einer extern entwickelten Lösung durchaus kritischer erfolgen soll als die Abnahme einer Inhouse-Lösung, vor allem deswegen, weil es ist nicht immer gewährleistet, dass der Dienstleister nach der Abnahme auch Kapazitäten zur Verfügung stellen kann, um die eventuelle Anpassungen oder Defekte zu beseitigen. Deswegen kommt das Thema Qualitätsprüfung bei der Abnahme auf die erste Stelle. Dann ein weiterer Punkt ist, wie du schon selber genannt hast, die Wartung. Das heißt, es ist ganz wichtig, mit dem Dienstleister zu definieren, ob es ein weiterer Kontakt nach der Abnahme erfolgen soll, zum Beispiel Wartung in regelmäßigen Abständen oder Ergänzung der Funktionalität nach Bedarf. Und wenn ja, dann in welchem Format soll diese ergänzende Dienstleistung erfolgen?
Und ich würde jetzt fast sogar so weit gehen zu sagen, auch das muss ich mir am Anfang überlegt haben, weil es unter Umständen ja einen Einfluss auf die Auswahl meines Dienstleisters hat.
Ja, das ist ein weiterer Punkt, der sich bei der Auswahl auch, über den man sich auch bei der Auswahl der Dienstleister Gedanken machen sollte.
Was ist so deine Erfahrung, wenn ich davon ausgehe und vielleicht zu Beginn beschließe, ne, ich transferiere dann zum Schluss das Wissen zurück ins Unternehmen, weil ich vielleicht nur einen temporären Engpass abdecken wollte mit dem Outsourcing. Was ist da deine Erfahrung? Auf was sollte man achten zum Schluss, wenn wir über das Thema Wissenstransfer nachdenken und drüber sprechen?
Bei dem Thema Wissenstransfer ist es das Thema Wissenstransfer ist ein umstrittenes Thema, weil je nachdem, von welcher Seite der Wissen kommt, kann es unter Umständen sehr schwierig werden, das wieder ins Haus zu holen. Das heißt, wenn das Wissen vom Kunden kommt, das heißt, der Kunde musste den Dienstleister sozusagen schulen, damit der Dienstleister arbeitsfähig wird, dann ist es einfach, das Wissen wieder ins Haus zu holen. Das heißt, der Kunde müsste in dem Fall lediglich die Erkenntnisse und die Ergebnisse, die aus der Arbeit vom Dienstleister entstanden sind, einfach übernehmen. Wenn wir aber ein anderes Fall haben, wenn der Kunde von Anfang an kein Wissen hatte zu einem bestimmten Thema und genau deswegen einen Dienstleister beauftragt hat. In dem Fall ist es leider sehr schwierig bis fast unmöglich, diesen Wissen ins Haus zu bekommen, ohne Personal vom Dienstleister zu übernehmen. Weil der Wissensträger bleibt dann der Dienstleister.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der sich mit dem Gedanken trägt oder in einem Szenario unterwegs ist, wo das Thema IT-Outsourcing eine Rolle spielen könnte, dass der jetzt ein bisschen abgeschreckt wurde von unserer Unterhaltung, so nach dem Motto, um Himmels Willen, auf was muss ich denn da alles achten, was kann denn da alles schiefgehen? Deshalb möchte ich die Menschen jetzt vielleicht ein bisschen versöhnen zum Schluss. Was ist so deine Empfehlung? Womit fängt man an? Was wäre eventuell auch eine Unterstützung, die du leisten kannst?
Zusammenfassend würde ich sagen, man fängt auf jeden Fall damit an, dass man definiert als Kunde, was sind meine Produkte, die ich nicht selber umsetzen will und was ist mir bei diesen Produkten am wichtigsten? Sind mir geringe Kosten am wichtigsten? Sind mir bestimmte Qualität am wichtigsten, die ich durch bestimmtes Fachwissen gewährleisten kann? Oder ist es mir am wichtigsten, so viele Aufträge annehmen zu können wie nur möglich? Und dafür ist es mir ganz wichtig, flexibel zu sein und zusätzliche Kapazitäten zu haben, wenn ich die brauche. Und ausgehend von diesen Werten definiert der Kunde dann das Produkt oder die Lösung oder die Dienstleistung, die dann zu Outsourcing steht, und mit diesem Produkt steigt man dann in die Auswahl der Dienstleister ein. Und ich als Unternehmensberaterin unterstütze die Kunden natürlich ganz gerne bei der Definition der Werte, bei der Definition der Anforderungen, bei der Kreation von der Idee, die dann übertragen werden soll, und ich helfe Ihnen auch bei der Auswahl der Dienstleister.
Also im Grunde die vorhin kurz erwähnte auch Schnittstellenfunktion.
Genau.
Okay, Tatjana, ich danke dir für deine Zeit. Auch die zweite Episode war ähnlich spannend wie die erste.
Vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tatjana Kratzkaja zum Thema IT-Outsourcing. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 145. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.